Ihre Romane führen uns in die Welt der norddeutschen Dörfer, jenseits von Bauernromantik und Landlustidyllen. Altes Land, so hieß Dörte Hansens erster Roman, 2015 erschienen und gleich ein sensationeller Erfolg. Bis heute über 1 Million Mal verkauft. Gerade wird Altes Land vom ZDF verfilmt. Und auch ihr zweites Buch, Mittagsstunde, steht seit Oktober ganz oben auf den Bestsellerlisten. Das liegt nicht nur am Thema Heimat und am neuen Boom des Dorfromans, sondern auch an der nüchternen Melancholie, mit der Dörte Hansen erzählt, an ihrer genauen Beobachtung von Menschen und Soziotopen und auch an ihrem lakonischen Witz und ihrer Ironie. Dörte Hansen ist Jahrgang 1964, aufgewachsen in Nordfriesland, studierte Linguistin. Sie hat lange in Hamburg als Journalistin gearbeitet, bevor sie sich ganz für die Literatur entschieden hat. Heute ist sie bei uns in den SWR 2 Zeitgenossen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Hansen, in Ihrem Roman Mittagsstunde heißt es an Ihrer Stelle, der Norden macht einen entweder zum Heimatdichter oder zum Trinker. Das ist bei Ihnen nochmal gut gegangen.
Ja, wissen Sie ja nicht so ganz genau, ne? Also Heimatdichter könnte man ja sagen, stimmt, mehr oder weniger. Die Frage ist, was ist ein Heimatdichter, ne? Ich werde ja oft mit diesem Thema Heimat konfrontiert und sage dann immer, dass ich eigentlich eher Herkunftsromane als Heimatsromane schreibe. Das mit dem Heimatdichter und dem Trinker, das denkt ja meine Figur Ingvar Feddersen, das sage ich ja jetzt nicht so, das ist ja nicht so apodiktisch gemeint, sondern das sagt eine Figur. Und die kann sich ja natürlich auch mal irren. Romanfiguren können sich auch irren.
Das war ein mutiger Schritt damals. Sie haben Ihre feste Stelle als Kulturredakteurin beim NDR aufgegeben und haben gesagt, so, jetzt schreibe ich meinen Roman, Sprung ins Offene. Waren Sie schon immer so risikofreudig?
Ach, so mutig war das eigentlich gar nicht, finde ich, weil ich immer ganz lange Zeit freigearbeitet habe als freie Journalistin. Und es hat mir auch ehrlich gesagt immer besser gefallen, als festangestellt zu sein. Deswegen habe ich diesen Wechsel vorher auch schon öfter gemacht. Also ich hatte öfter schon Zeitverträge beim NDR und dann habe ich, wenn sie dann ausliefen, gedacht, ah, ist auch gut so und habe nicht versucht, die zu verlängern. Das heißt, ich kannte das schon. Was ich nicht kannte, war dann zu sagen, ich mache jetzt mal was anderes, ich versuche jetzt mal ein Buch zu schreiben. Aber wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich vielleicht wieder anklopfen dürfen und hätte wieder frei arbeiten können für den NDR. Also von daher habe ich das nicht so als wahnsinnig mutig empfunden. Ich ging auf die 50 zu, das macht ja was mit einem, und habe dann gedacht, also wenn du es nochmal versuchen willst, dann mach es jetzt.
Was hat sie getrieben? Also ich stelle mir das immer so vor, Dörte Hansen sitzt auf ihrem Fahrrad, fährt zum Funkhaus Tag für Tag und in dem Kopf verdichten sich die Geschichten, Erinnerungen, die Erinnerung vielleicht auch an dieses alte Bauernhaus, von dem sie im alten Land erzählen, und irgendwann sagt sie so, jetzt muss es irgendwie sein, ich glaube, jetzt muss ich es ausschreiben und dafür nehme ich mir die Zeit. War es so oder war es ganz anders?
Nee, es war wirklich anders. Es war eher so eine Art Sog oder so eine Art Drift hin zum fiktiven Schreiben. Ich habe bis dahin immer gedacht, eigentlich kann ich nichts schreiben, was annähernd so interessant wäre wie das, was ich als Reporterin erlebe. Also diese ganz normalen Lebensgeschichten von Leuten, die ich aufgeschrieben habe oder mit denen ich gesprochen habe, diese ganzen wahren Geschichten, die haben mich oft so begeistert und so fasziniert, dass ich dachte, also Fiktion, das liegt mir nicht. Und trotzdem war da irgendwie so ein Sog oder so eine Drift oder sowas, irgendein Gefühl. Ich wollte einfach mehr mit Sprache machen, ich glaube. Ich wollte versuchen zu erzählen. Und ich hatte natürlich ein paar Themen, die unbedingt raus mussten. Bei Altes Land war es eben so, dass ich ein bisschen provoziert war von dieser Welle an Landliteratur, die es da eine Zeit lang gab. Geschrieben eben von Leuten aus der Stadt, die kurz aufs Land zogen, dann den Landleuten erzählten, wie das Landleben funktioniert und darüber amüsante Bücher schrieben. Und das hat mich so ein bisschen provoziert, weil ich dachte, Deutungshoheit übers Landleben liegt bei Leuten, die sich auf dem Land nicht besonders gut auskennen. Und dann wollte ich den Spieß mal umdrehen. Das war so ein Impuls auch. Also diese zwei Sachen. Aber es war nicht so, dass ich dachte, oh, diese Geschichten, ich platze und jetzt müssen diese Geschichten raus. So war es nicht.
Sie sind ja selber auf dem Land aufgewachsen, also in einem nordfriesischen Dorf. Mhm. Wie idyllisch war das damals?
Ja, man verklärt ja vieles in der Rückschau und ich weiß, dass es nicht romantisch war und das fühlte sich damals auch nicht sehr romantisch an. Das war ein Dorf, nordfriesische Geest in den 1970er Jahren, und das war wirklich nicht besonders romantisch. Trotzdem habe ich eben eine Landkindheit gehabt mit all diesen Freiheiten, mit diesem draußen sein und sich abmelden mittags und abends irgendwann wiederkommen, und habe auch sehr, sehr viel eingesogen von dieser Landschaft, glaube ich, obwohl sie in der Zeit noch ziemlich radikal rasiert war durch die Flurbereinigung und so weiter. Aber trotzdem war das eine Welt, die eben klein, überschaubar und auch geborgen war.
Wenn Sie an Ihre Kindheit in diesem Dorf zurückdenken, an was denken Sie zuerst? Ist es der Himmel? Ist es die Gemeinschaft? Sind es die Häuser?
An meine Familie natürlich zuerst, an meine Geschwister und an Tage im Freibad. Und mein Vater hatte die Landmaschinenwerkstatt mitten im Dorf. Das heißt, es war immer extrem laut. Man denkt ja oft, das Landleben ist ruhig und idyllisch. Und es war eigentlich immer total laut. Immer irgendwelche Landmaschinen oder Traktoren auf dem Grundstück. Und wir wohnten auch direkt an der Dorfstraße. Also es war alles andere als idyllisch. Aber es war eben auch ein Familienleben mit ja, 4 Kindern. Und ich habe wunderbare Geschwister. Und an die denke ich natürlich dann zuerst.
Sie sagten eben, Ihr Vater hatte Landmaschinen. Das heißt, Sie waren ja dann keine Bauernfamilie.
Nein.
Gehörten aber trotzdem dazu.
Ja, genau. Wir wohnten mitten im Dorf tatsächlich. Und mein Vater hatte natürlich mit allen Bauern zu tun. Also er hat die Landmaschinen repariert, die Melkmaschinen repariert, die Fahrräder verkauft, die Schubkarren verkauft. Und hatte diesen Landhandel auch noch dazu. Also das war der Klempner Landmaschinenmeister im Dorf.
Und wie groß war das Dorf?
500 Einwohner ungefähr.
Aber es gab da noch alles, was man damals so brauchte, alles, also den Dorfkrug, ja. Den Einkaufsladen,
genau.
Und so weiter.
Genau, ich bin auch noch da in die Grundschule gegangen, die ganzen 4 Jahre, und es gab 2 Dorfgaststätten, es gab 2 Läden tatsächlich auch, und es gab alles, Schule, Handwerker, alles, was man braucht. Das Dorf war wirklich unabhängig und war so ein in sich geschlossener Kosmos. Wir kamen auch nicht sehr häufig weg, also als Kind sind wir nicht ständig woanders gewesen, in der nächsten Stadt. Das ist heute ganz anders, heute fahren die Leute jeden Tag nach Britsche zum Einkaufen oder zum Arbeiten in die nächste Stadt. Und damals, das Dorf hat genügt.
Sie haben zu Hause platt gesprochen, Plattdeutsch, nur Plattdeutsch?
Ja, mache ich immer noch mit meinem Mann und meiner Tochter.
Und wann haben Sie das Hochdeutsche kennengelernt?
Ja, also zur Schulzeit wurde es ernst. Vorher hat man ein bisschen vom Lehrersohn gehört, der wohnte neben uns. Und der Sohn des Lehrers war einer der wenigen im Dorf, die nicht platt sprachen. Und von dem hat man schon ein bisschen was gehört. Und dann ging es in der Schule wirklich los, dass man Dinge lernen musste, wie das R, ne? Dass man nicht R sagt, sondern R. Also das habe ich echt üben müssen, bis es saß.
In Ihren Romanen gibt es immer wieder plattdeutsche Ausdrücke, Phrasen, Sätze. Warum ist Ihnen das wichtig, dass das da drin ist?
Weil ich mir die Figuren, die ich mir ausdenke, nicht anders vorstellen kann. Also gerade jetzt bei Mittagsstunde, das spielt in einem nordfriesischen Dorf und ich hätte mir die Figuren nicht hochdeutsch sprechen vorstellen können. Ich habe es versucht anfangs, ich habe gedacht, willst du das eigentlich? Und habe sie dann mal hochdeutsch sprechen lassen, aber es hätte nicht gestimmt, das hätte nicht funktioniert. Es tun ja auch nicht alle, der Lehrer spricht ja hochdeutsch zum Beispiel.
Naja, nicht immer.
Nee, genau, außer wenn er sich nicht ganz unter Kontrolle hat. Und der Pastor spricht Hochdeutsch und die Fremden, die kommen und die Jüngeren nachher auch. Aber eigentlich war das eben einfach die Sprache da in der Zeit. Und es hätte sich für mich sehr künstlich angefühlt, das nicht zu tun.
Es ist aber so, dass einige ihrer Figuren immer mit einem leichten Verdruss reagieren, wenn Städter das Plattdeutsche imitieren. Die finden das total nervig. Also der Hamburger Werbetexter im alten Land, der plötzlich also mit Moin Moin und so über den Hof läuft. Oder in Mittagsstunde regt sich der Protagonist Ingvar Feddersen immer darüber auf, dass eine Kieler Bekannte ihn immer begrüßt mit Mönch Ingvar und dann mit ihm Plattdeutsch reden will, obwohl sie das gar nicht kann.
Genau.
Ist das auch ein bisschen der Verdruss von Dörte Hansen?
Ja, da musste wirklich ein bisschen was raus, weil ich liebe diese Sprache. Ich spreche sehr, sehr gern Platt. Und ich finde gut, dass man das heute tun kann, ohne als deppert und blöd abgeurteilt zu werden. Das finde ich sehr gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass man es mit dieser Sprache, finde ich, ein bisschen zu gut gemeint hat. Also man hat sie ein bisschen über den Zenit gepflegt, habe ich das Gefühl. Also es ist so, früher wurde man ein bisschen verächtlich angeschaut, wenn man platt sprach. Heute ist das Gegenteil der Fall. Heute wird man sofort gelobt und behudelt, wenn man platt spricht. Und das hat genauso was Künstliches und was Zerstörerisches wie das andere, weil es die Sprache zu so einer Art Folklore-Accessoire macht. Man hat das Gefühl, das ist wie so ein Rote-Liste-Tier, das dann wie so ein kleiner Panda-Bär, so putzig, lustig und sag doch mal was auf platt. Und damit schadet man der Sprache, glaube ich, fast so sehr, wie wenn man sie verachtet, weil man sie eben ja zu so einem putzigen, drolligen Landlust-Item irgendwie stilisiert.
Gut, früher wurde das Plattdeutsche, wie viele andere Dialekte natürlich auch,
genau,
wurde immer mit einer bestimmten Dörflichkeit, Bäuerlichkeit, genau, Langsamkeit möglicherweise, ja, auch und mangelnder Intelligenz konnotiert.
Genau, genau.
Und das ist ja auch etwas, was Ihre Figuren ein bisschen spüren, wenn sie in die Stadt kommen.
Ja, dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, das empfindet ja mein Protagonist Ingvar Feddersen sehr stark, selbst nach einer Biografie, die was anderes sagt. Also er lebt seit langer Zeit in Kiel, er lebt dort viel länger, als er in seinem Dorf gelebt hat und er lebt in dieser Wohngemeinschaft. Er ist an der Uni im Mittelbau, also er hat sein Leben eigentlich sehr städtisch eingerichtet und trotzdem hat er das Gefühl, dazu gehören tut er nicht.
Nochmal einen kurzen Schritt zurück. Sie haben sich schon immer sehr für Sprache interessiert. Mhm. Sie haben Soziolinguistik studiert, mhm. Anglistik, Romanistik, Friesistik. Mhm. Also das heißt Sprache und Literatur des Friesischen in Kiel.
Ja.
Und dann haben Sie in Linguistik promoviert. Und zwar über eine besondere Form der Zweisprachigkeit, ohne dass wir jetzt zu akademisch werden. Mhm. Um was ging es? Was wollten Sie herausfinden?
Ich wollte herausfinden, ob Zweisprachige, die in einer Diglossie-Situation sind, das heißt, eine Sprache ist eher so die gesprochene, die Alltagssprache, und die andere ist die Hochsprache, wie bei Hochdeutsch, Plattdeutsch, ob in so einer Situation, wenn die Hochsprache ganz, ganz dominant ist, ob es so eine Art konstante Restgrammatik gibt oder ob der Sprachwandel so absolut ist, dass die kleine Sprache stirbt unter diesem großen, starken Kontakt. Und ich wollte gucken, ob es bestimmte Dinge gibt, die in kleinsten Sprachen auch unter extremem Kontakt mit einer dominanten Sprache unverrückbar da sind. Und da habe ich gefunden, dass es sowas gibt wie Verbmorphologie oder ein bestimmter Kerngrundsatz, der sich nicht verändert, der bleibt.
Also können wir es nochmal konkret machen? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Menschen, die Plattdeutsch sprechen, nach Amerika auswandern, was passiert dann mit ihrer Sprache?
Dann passiert das Gleiche wie mit den Plattdeutschen, die im Hochdeutschen zu Hause sind. Die switchen ganz oft hin und her und sie machen sich die sprachliche Arbeit sehr leicht. Sie bauen sich dann einfach Wörter ein und verwenden die aber mit einer plattdeutschen Grammatik immer noch, mit der plattdeutschen Verbgrammatik. Also jemand, der aufgewachsen ist mit Plattdeutsch, wird auch, wenn er die nächsten 30, 40, 50 Jahre fast nur Hochdeutsch hört, wenn er Platt spricht, dann die richtige Grammatik sprechen. Das Lexikon ist dann komplett aus der anderen Sprache, aber er hat seine Restgrammatik. Die Syntax zum Beispiel nicht, die ist komplett von der dominanten Sprache dann schon ersetzt. Also es gibt keine plattdeutsche Syntax mehr zum Beispiel.
Kann man daraus was ableiten, warum ein Dialekt stirbt oder nicht stirbt?
Nee, das kann man, glaube ich, nicht. Ich glaube, warum ein Dialekt stirbt oder nicht, das ist einfach nur die Entscheidung der Sprecher. Ob die Sprecher sagen, diese Sprache bringt mir noch irgendetwas, was die große Sprache mir nicht bringt. Also kein Mensch braucht Plattdeutsch. Jeder, der Platt spricht heute, kann perfekt Hochdeutsch. Es gibt keine einsprachigen plattdeutschen Sprecher oder Sprecherinnen mehr. Also muss es einen Grund geben, warum wir die Sprache trotzdem sprechen. Und dieser Grund liegt für mich darin, dass diese Sprache den Nahbereich markiert. Also mit plattdeutschsprachigen Leuten bin ich näher verbunden oder enger verbunden als mit hochdeutschsprachigen Leuten. Und zwar sofort, selbst wenn ich sie überhaupt nicht kenne. Wenn ich höre, jemand spricht platt, dann weiß ich ja eine Menge über ihn. Dann weiß ich, er kommt eher nicht aus dem großstädtischen Milieu. Dann weiß ich, er ist im norddeutschen Land aufgewachsen und kann voraussetzen, dass er einige Sachen mit mir gemeinsam hat und das verbindet. Und das können diese kleinen Sprachen besser als die großen. Verbindung schaffen, glaube ich. Und sowas wie so ein sprachliches Wohnzimmer sein.
In den 70er Jahren war es ja eigentlich schon relativ selbstverständlich, dass ein Dorfmädchen aufs Gymnasium in die Stadt geht und dann später an die Uni, oder nicht?
Nee, war es nicht. Also nicht in meinem Dorf. Ich war da wirklich eine der Ersten, die aufs Gymnasium gegangen sind. Und zwar mit meiner Freundin Maike zusammen. Zwei waren dann immer im Schulbus um 17:45 sozusagen die Ersten. Dann kamen meine Geschwister, dann kamen auch noch mehr aus dem Dorf. Aber wir waren so ziemlich die Ersten. Es gab ein paar Jahre vorher schon ein paar, die aufs Gymnasium gingen, aber es war die große Ausnahme. Und ich habe da eben ganz stark von diesem Bildungsboom profitiert, der in den 60er, 70er Jahren die Dörfer erreichte. Ohne diesen Bildungsboom und ohne diese Bewegung hätte ich nicht Abitur gemacht, ganz sicher nicht.
Also wie war das dann an der Uni? Also war das Thema Stadt-Land-Herkunft, war das da spürbar?
Ich habe es nicht erkannt. Also ich bin an der Uni gewesen und habe von Anfang an gedacht, ich gehöre hier überhaupt nicht hin, was mache ich hier überhaupt? Und war da sehr unsicher. Deswegen habe ich mich ja auch langsam erst an meine Studienfächer ranstudiert. Ja, ich habe das gemacht, was man als Landkind macht, wenn man an die Uni geht. Man studiert was Ordentliches. Ich habe also Englisch und Französisch auf Lehramt studiert. Das ist was, das kann man auch zu Hause vermitteln. Okay, sie wird Lehrerin. Und dann habe ich mich ja zielstrebig von dieser praktischen und vernünftigen Perspektive wegstudiert und habe entdeckt, was es noch alles gibt. Es gibt ja noch Linguistik und dann, man kann ja auch Magister machen, man muss ja gar nicht, kann man nämlich drei Fächer studieren. Ach ja, und dann gibt es noch Friesisch und allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft. Also ich habe mich da wirklich dann so ein bisschen durch die philosophische Fakultät studiert, nachdem ich entdeckt habe, was es da alles gibt. Aber das wusste ich am Anfang nicht oder das war mir nicht klar. Und das hat natürlich meine Eltern zutiefst verschreckt, was sich da macht. Das Kind fängt an und will Lehramt studieren und plötzlich macht es Magister mit irgendwelchen seltsamen und unbrauchbaren Sprachen. Also ich habe da, glaube ich, auch so eine typische Landkind-Uni-Karriere hingelegt. Erstmal suchen und dann gucken.
Ach, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das nur für Landkind
ist. Ja, vielleicht ist es bei anderen genau.
Nein, aber sagen wir im sozialen Kontakt, also war das da tatsächlich noch ein Thema, die Herkunft?
Ich habe es damals nicht gemerkt, aber heute glaube ich, dass es so war. Mhm. Ja, also dieses Gefühl, dass ich an der Uni hatte, da nicht hinzugehören oder nicht gut genug zu sein oder das alles nicht zu kapieren. Ich glaube, das hatte schon viel mit meiner Herkunft zu tun.
Mhm. Sie hören die SWR 2 Zeitgenossen heute mit der Schriftstellerin Dörte Hansen. Frau Hansen, Ihr aktueller Roman Mittagsstunde spielt in einem fiktiven Dorf namens Brinkebühl. Der Protagonist Ingvar Feddesen kehrt dahin zurück, um seine uralten Großeltern zu pflegen. Ingvar ist ein Kuckuckskind. Er ist das Ergebnis der Flurbereinigung Mitte der 60er Jahre, hat seine etwas, sagen wir mal, aus der Welt gefallene Mutter, eine kurze Affäre mit einem Landvermesser, prompt schwanger geworden, große Schande. Als wir Ingvar kennenlernen, ist er Ende 40. Er ist Unidozent für Ur- und Frühgeschichte in Kiel. Jetzt hat er sich ein Sabbatical genommen und ist in den alten Gasthof seiner Großeltern zurückgekehrt. Dort ist er auch aufgewachsen. Das heißt, die Pflicht ruft ihn nach Brinkebühl, aber nicht nur, denn ich glaube, Ingvar hat auch eine Lebenskrise. Braucht er Heimat? Braucht er Brinkebühl?
Er braucht, glaube ich, Klarheit über Brinkebühl. Das ist das, was er eigentlich braucht. Klarheit überhaupt über sein ganzes Leben. Er ist wirklich natürlich in einem Bilanzalter, er geht auf die 50 zu und das lässt ja niemanden so richtig kalt oder die meisten Leute nicht so richtig kalt und ihn eben auch nicht. Und er hängt in seiner Wohngemeinschaft so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Da läuft es auch nicht so ganz rund.
Und er lebt schon seit 25 Jahren in der gleichen WG. Das hat doch eine gewisse Beständigkeit.
Ja, es hat eine Beständigkeit. Oder man kann auch sagen, keiner hat den Absprung geschafft. So fühlt er sich im Moment. Er hat das Gefühl, er müsste sich die Dinge mal ein bisschen bewegen, aber er weiß nicht, in welche Richtung. Und was ihn vor allem nach Brinkebühl zieht, ist so ein Verantwortungsgefühl diesen beiden Alten gegenüber und eine Art Schuldgefühl. Denn er hat alles das, was dieser Großvater für ihn hatte, was er ihm geben wollte, diesen Gasthof wollte er ihm übergeben und diese Landwirtschaft wollte er ihm übergeben, dieses ganze Dorfleben, das er ausgeschlagen hat, von dem er gesagt hat, das wollte ich nicht, das hat er mit einem Schuldgefühl ausgeschlagen. Er hat das Gefühl, er muss was gut machen, vor allem an diesem alten Mann, der jetzt klapprig ist, über 90, immer noch an seinem Tresen steht und die paar Gäste bedient, die sich nochmal verirren in seinen Gasthof und hin und wieder da ein Bier trinken oder eine Bockwurst essen. Und er will, glaube ich, was gut machen an diesem Sönke Feddersen, an diesem alten Mann, weil er das Gefühl hat, er ist an ihm schuldig geworden. Er hat eben sein geerbtes Leben ausgeschlagen. Er wollte den Gasthof nicht, er wollte die Landwirtschaft nicht übernehmen. Er hat sich entfernt von ihm, er hat sich für ein anderes Leben entschieden und ist gegangen. Und jetzt muss er ihn pflegen oder will ihn pflegen und die kommen sich dadurch wieder ein bisschen näher. Er trägt so eine Art Schuld ab.
Dieser Gasthof ist ja, ja, das soziale Zentrum des Romans, vor allen Dingen aber war das soziale Zentrum des Dorfes einst. Jetzt ist alles so ein bisschen angeschliert und abgeschrammt und man riecht schon so förmlich diese Tristesse irgendwie die 70er Jahre, so wie sie es auch beschreiben. Also auf den Gummibäumen liegt der Staub und Sönke Feddersen steht immer noch im Rollator hinter dem Tresen. Und man kann eigentlich den Niedergang des Dorfes an diesem Gasthof ganz gut zeigen, das tun sie auch. Würden Sie sagen, dass diese Flurbereinigung, die in den 60er Jahren anfing, war das der Anfang vom Ende oder ist das zu einfach?
Das war der Anfang vom Fortschritt und ich glaube, der war nötig. Aber man hat es mit einem Furor gemacht, der heute nicht mehr gut zu verstehen ist. Wir wundern uns heute über die Gründlichkeit, mit der man die Landschaft damals wirklich rasiert hat, also die Rücksichtslosigkeit, mit der man gegen die Natur vorgegangen ist. Und ich glaube, das kommt daher, dass man ganz lange das Gefühl hatte, die Natur ist der Gegner. Ich bin von der Natur so abhängig. Die Bauern auf der Geest in Nordfriesland waren keine reichen Bauern. Das waren eher kleine Höfe. Das war ein ziemlich hartes Leben auf kargen Böden. Und plötzlich gab es dann diese Möglichkeit, wir drehen den Spieß mal um. Jetzt sind wir diejenigen, die der Natur sagen, wo es lang geht. Und jetzt beenden wir dieses kleine, dorftölpelige Leben und werden moderne Landwirte. Und jetzt haben wir auch eine Chance auf Fortschritt. Und da war ein großer Glauben an Fortschritt und an die Zukunft da. Und man hat es ein bisschen übertrieben. Man ist übers Ziel hinausgeschossen. Das weiß man jetzt. Trotzdem war das alles nötig, glaube ich. Und es musste sich auch dringend was bewegen in den Dörfern.
Naja, es war wahrscheinlich auch so, dass die Kinder auch keine Lust mehr hatten, unbedingt Landwirt zu werden, oder?
Genau. Wobei damals war es, glaube ich, noch nicht so, dass man es hinterfragt hat. Nee, ich glaube, damals war es noch schon so, dass es, wenn man den Hof erbte, dann hat man ihn halt übernommen. Das war noch so. Aber es fing dann plötzlich an, eine Perspektive zu geben für Bauern. Auch allein das Wort. Ne? Man nennt sich nicht mehr Bauer, man nennt sich Landwirt. Man hat was anderes, Größeres im Kopf. Und man hat endlich das Gefühl, man gilt nicht mehr als rückständig oder als hinterwälderisch, sondern man ist eben jemand, der einen ernstzunehmenden Job macht. Ich glaube, da war auch ganz viel vorher so an Kränkung vielleicht da oder auch an einfach Härte in diesem kleinbäuerlichen Leben. Und jetzt war die Chance da, das zu ändern. Und moderner also zu werden.
Indem einfach die Felder zusammengelegt wurden, genau, zum Beispiel, und die Dörfer so ein bisschen eingeebnet.
Genau, und die Häuser modernisiert zum Beispiel. Man wollte nicht mehr so ein blödes Reetdach, das alle 30 Jahre ersetzt werden muss und räudig wird. Und man wollte nicht mehr diese kleinen Holzfenster, die man ständig neu streichen musste und diese einzelnen kleinen Scheiben putzen, sondern große Panoramafenster, als praktisch Licht ins Haus, Zentralheizung. Man wollte eben auch genau das. Und heute sehen wir die ganzen umgebauten Häuser und denken, boah, schrecklich. Und heute baut man sich das alles wieder so schön zurück. Aber damals waren die Leute wirklich ein bisschen durch damit.
Ja, ja, klar, da sollte was Neues kommen. Mhm. Jetzt ist Brinkebühl und viele andere Dörfer sind Straßendörfer. Mhm. Trotzdem ist es so, dass viele junge Familien vor allen Dingen jetzt wieder in die Dörfer ziehen.
Ja.
Was verändert sich dadurch?
Naja, das Dorf muss sich ja praktisch neu erfinden. Es gibt die alten Dörfer nicht mehr. Also es gibt keine Dorfstruktur mehr. Es gibt, wenn es keinen Laden mehr gibt, keine Schule, kaum noch einen Handwerksbetrieb und so weiter. Was wollen Sie im Dorf machen? Sie müssen sich überlegen, warum ziehe ich dahin? Früher war es ganz klar, man lebte dort, wo man sein Land hatte. Und die Handwerker waren dort, wo die Bauern waren. Also es hing wirklich an der Landwirtschaft. Und die ist fast weg. Es gibt noch 2, 3 große Höfe pro Dorf vielleicht. Das heißt, die Gründe, in ein Dorf zu ziehen, müssen andere sein als, ja, da muss ich eben hin, da ist mein Land. Man hat jetzt gerade so eine Stunde Null, was die Dörfer angeht, glaube ich. Das heißt, von einer Zweckgemeinschaft, die so ein Dorf früher war, wird es jetzt eine Wahlgemeinschaft. Die Leute ziehen dahin, weil sie es wollen. Entweder weil da eben noch die Höfe, die Häuser oder die Grundstückspreise erschwinglich sind oder weil es vielleicht noch ein Freibad gibt oder weil es gute Vereine gibt oder weil es einen guten Zusammenhalt gibt. Und das, was in den Dörfern jetzt entsteht, ist überall sehr verschieden. Es hängt eben sehr davon ab, wer sich da zusammentut und wer was aus diesem Dorf macht. Manchmal werden die Dorfläden wiederbelebt, manchmal gibt es so eine kleine Schule wieder. Also da passiert gerade ganz was Spannendes, weil die Dörfer, die fast abgestorben waren, sich plötzlich jetzt wieder neu berappeln und ein neues Leben entsteht. Aber es wird ein anderes Dorfleben sein.
Was ist denn das Motiv eigentlich? Gibt es da eine Sehnsucht? Ich meine, eigentlich leben wir, oder sagt man immer, in dieser globalisierten Welt. Alle sind überall zu Hause, nicht zuletzt im Internet. Und dann sieht man plötzlich aufs Dorf.
Ja, weil man, wenn man überall zu Hause ist, natürlich auch nirgends zu Hause ist. Das ist eben genau der Punkt. Dieses nirgends wirklich hingehören, das ist ja auch eine Last. Also wir müssen ja selbst immer so biografische Arbeit leisten heute. Wir müssen uns für alles entscheiden. Wir müssen gucken, wo wir leben wollen, wovon wir leben wollen, wie und mit wem. Früher waren die Dinge alle vorgegeben. Das war nicht unbedingt besser. Man hatte eben keine Freiheiten. Aber wir bezahlen unsere Freiheiten eben mit so einem Gefühl von nirgends dazuzugehören, glaube ich. Und das brauchen wir aber. Ich glaube, jeder Mensch braucht ein bisschen das Gefühl, da ist ein Ort, an dem bin ich zu Hause, auch wenn es nur für ein paar Jahre ist. Aber diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit und ja irgendwo ankommen, die ist schon sehr groß. Und ich glaube, die ist gerade deswegen so groß, weil wir eben überall sein können und weil die Welt so groß ist für uns jetzt gerade.
Sie sind selber ja auch wieder auf ein Dorf gezogen jetzt, ne? Ist da diese bunte Mischung schon von Menschen, von Einheimischen, von Zugezogenen, von Landwirten, von, ich weiß nicht, Familien, ist da alles, was
ja,
man so braucht?
Ja, das ist so. Also mein Dorf ist ganz dicht bei Husum, das heißt, es ist schon fast ein Teil von Husum. Also wir finden das nicht in Ordnung, aber eigentlich lebe ich in einer Kleinstadt, muss ich sagen, mit einem sehr dörflichen Teil.
Und es ist so bunt, also ist das anregend für Sie als Autorin?
Ja, so bunt ist es, weiß ich gar nicht, ob es so bunt ist. Bei uns wohnen tatsächlich viele ältere Menschen. Viele Leute, die mit ihren Familien rausgezogen sind aus Husum irgendwann und da jetzt ihre Häuser haben und dann nun alt werden. Also da ist ein großes, spannendes Kapitel jetzt gerade da, weil die ganzen Häuser langsam verkauft werden und mal gucken, wer da jetzt kommt. Wir hoffen, dass es nicht alles Ferienhäuser werden, die dann nur noch teilweise vermietet werden. Beim Schreiben brauche ich es eigentlich ja gerade nicht bunt und anregend. Ich brauche es eigentlich einsam und still und dafür ist das Dorf eben auch ganz gut. Also ich wohne ziemlich direkt an der Nordsee und ich habe viel freigeräumtes Land um mich herum und das ist das, was ich brauche. Ich glaube, ich hätte wirklich in der Stadt keinen Roman geschrieben.
Apropos Einsamkeit, Sie haben das mal gesagt, auf dem Land kann man auch sehr einsam sein. Mhm. In einem Interview haben Sie das gesagt. Und es ist interessant, weil man sich das als Städterin gar nicht so richtig vorstellen kann, dass da auf dem Land so eine Einsamkeit ist. Wir träumen doch immer von dieser sozialen Gemeinschaft da.
Ja, aber was ein Dorfmensch auch können muss, ist weggucken. Also Dorfgemeinschaften funktionieren auch durch Verschweigen und Dinge nicht benennen, die man weiß. Also es ist nicht so, dass man im Dorf über alles redet und dass es keine Geheimnisse gäbe, dass man nicht Dinge verbirgt. Und warum sollte man auf dem Dorf weniger einsam sein als in der Stadt? Also man kennt sich vielleicht besser. Früher kannte man wirklich hier jeden, der im Dorf lebt. Heute ist es nicht mehr so. Aber was heißt kennen? Ne? Man weiß, wo der andere lebt und man kennt vielleicht schon seine Eltern, Großeltern. Aber was wir wirklich sind und was wir denken und fühlen, das wissen wir doch nicht von dem anderen. Also wenn er das nicht will. Und deswegen kann man gerade mit seinen Geheimnissen und mit seinen Problemen auf dem Land natürlich sehr einsam sein.
Es gibt viele tragikomische Szenen in Ihrem Roman. Eine ist mir besonders in Erinnerung, und zwar spielt das auch im Gasthof bei Sönke Feddersen. Dieser Gasthof ist eben schon runtergekommen, haben wir schon gesagt. Mittlerweile kommt aber einmal die Woche eine Line-Dance-Gruppe. Mhm. Das sind die Brinkable Buffaloes. Mhm. Die haben sich einen ziemlich scheußlichen Büffelkopf aus Plastik an die Wand genagelt. Ja, und dann wird eben da einmal in der Woche mit Cowboystiefeln richtig schön ordentlich getanzt. Mhm. Ingvar beobachtet das mit Verwunderung, ja. Um es mal so zu sagen. Also das heißt, in diesem Dorfgasthof ist doch gelegentlich noch ein bisschen was los. Ja. Aber der Typ, der diese Line-Dance-Gruppe ins Leben gerufen hat, ist Heiko. Heiko ist ein ehemaliger Schulkamerad von Ingvar. Und war eigentlich schon immer ein Loser.
Ja.
Und er ist es auch bis heute noch. Nur, und dann kommt wieder dieser Hansen'sche Sinn für Lakonie, er hat eine Inselbegabung, nämlich die Inselbegabung zum Line-Dance-Tanzen. So weit, so schön, die ganze Szene ist irgendwie toll. Man sieht es wirklich förmlich vor sich. Nur dann erinnert sich irgendwann daran, dass Heiko eigentlich immer ein Kind war, was grün und blau geprügelt wurde von seinem Vater, wie die anderen, wie seine Geschwister auch. Und im Dorf spricht keiner darüber. Mhm. Und keiner tut was. Mhm. Das fällt Ingvar jetzt auf. Und warum ist das so?
Ja, warum ist das so? Das ist so, weil man im Dorf früher, weil es eben eine Zweckgemeinschaft war, aufeinander angewiesen war. Man konnte sich nicht erlauben, Leute wegen bestimmter Verfehlungen auszusortieren. Oder man hat es sich nicht erlaubt. Haben wir so. Ich habe mich oft gefragt, was man eigentlich verbrechen muss in einem Dorf, wenn man ein gebürtiger Dorfmensch ist, wenn man da vielleicht auch schon als in der zweiten, dritten, vierten Generation lebt, was man als Dorfmensch verbrechen muss, um aus dieser Gemeinschaft ausgestoßen zu werden. Und es fällt mir wenig ein, was man verbrechen muss, um dann geächtet zu werden. Ich weiß nicht, was man da tun muss. Jedenfalls reicht es nicht, seine Kinder grün und blau zu schlagen. Muss man sagen, es ist nicht nur in unseren Dörfern so, sondern ich glaube, dass das tatsächlich für fast alle Dörfer gilt, dass es Dinge gibt, die man weiß über Familien. Man weiß, da läuft vieles überhaupt nicht gut. Das will man aber gar nicht so genau wissen und man guckt nicht so genau hin. Und wenn die Kinder verdroschen werden, dann weiß man das auch. Und dann steckt man den Kindern mal was zu. Oder man sagt auch vielleicht mal, das kannst du nicht machen oder so. Aber es wird trotzdem nichts passieren. Ich weiß nicht, ob das heute anders ist. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht heute anders wäre. Das weiß ich nicht.
Naja, es gibt immer den Begriff, ich kann das auf Plattdeutsch nicht sagen, aber des Dorfmanns.
Mhm.
Das heißt also
Dörfsmensch.
Mhm. Dörfsmensch, genau.
Dörfsmensch, ja.
Also das heißt, der dazugehört und schon immer dazugehört hat, auch seine Eltern und seine Großeltern und Urgroßeltern haben auch schon immer dazugehört.
Genau.
Und dem geht man nicht an den Karren,
genau.
Sozusagen. Man hat oft das Gefühl bei ihren Figuren, dass es da so eine Form von Genügsamkeit gibt. Also es ist eben so, es ist halt so.
Ja.
Ja, also die Frau kriegt ein Kind vom anderen Mann, ist halt so, zieht man mit groß, wird gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Auch Ingvar lebt in seiner Dreier-WG, ist irgendwie so ein bisschen unklar, mit wem hat es die Frau jetzt gerade, mit ihm oder doch mit dem anderen. Auch das wird irgendwie alles so hingenommen. Der eine säuft, der andere ist ein bisschen verrückt. So ist das. Das ist so eine Genügsamkeit und das ist so eine Akzeptanz auch. Sie haben eben nochmal gesagt, das hat auch mit der Zweckgemeinschaft zu tun, das ist mir sehr plausibel. Es hat aber auch etwas mit der Natur zu tun, glaube ich. Also wäre jetzt meine These, dass auf dem Land der Umgang mit der Natur und das Gefühl von Mensch und Natur ein anderes ist, als wir es vielleicht in Städten haben.
Ja, das kann sein. Ich meine, die Bauern früher haben das ja am eigenen Leibe erfahren, was die Natur ist. Und sie haben sie oft als einen Gegner gesehen. Also ein Gegner, der ihnen das Leben schwer machte und auch das Überleben schwer machte. Und dann hat man natürlich zur Natur einen anderen Draht als ein Stadtbewohner, der sich mal ärgert darüber, dass es regnet. Das ist was anderes, ob die Natur und das Wetter und der Boden und dieses Land, ob es einem in seiner Existenz gefährlich werden kann, für die eigene Existenz entscheidend ist oder ob man es als Spaziergänger, Fahrradfahrer, Ausflügler erlebt. Das ist was vollkommen anderes. Also es ist komplett was anderes, auf dem Land zu leben oder von dem Land zu leben.
Ja, und die Natur ist vermutlich auch jetzt nochmal, also wenn ich an die norddeutschen Landschaften denke, natürlich auch einfach sehr kräftig, ne?
Mhm. Ja, und ich glaube, dass die Leute in diesen Geestdörfern eben tatsächlich sehr genügsam sind. Das ist ein ganz wichtiger Charakterpunkt, den ich bei den Leuten da sehr sehe, sich abfinden mit Dingen, die man wenig ändern kann und dann auch aushalten. Sie sind sehr gut im Aushalten. Ja. Und das ist Heiko Kittelsen zum Beispiel auch. Er ist ein Weltmeister im Aushalten, der Sheriff, der Bringable Buffalos. Er kann sich nicht gut wehren, er kann auch wenige Dinge richtig gut, die man so als Mensch normalerweise vielleicht ganz gut kann, kann zum Beispiel überhaupt nicht gut lernen oder so. Aber er kann Dinge aushalten. Er ist der Beste, wenn es ums Aushalten geht.
Noch eine Figur, die ich auch sehr mag, ist Lehrer Steensen. Von dem hatten wir es eben schon kurz. Der wirft sich quasi physisch vor das Hünengrab, als das bei der Flurbereinigung platt gemacht werden soll. Der ist hager, er ist sehr, sehr streng. Aber irgendwo dann hat er dann auch wieder sein Herz. Dann verbietet er den Kindern natürlich in der Schule Plattdeutsch zu reden. Aber wenn er sich richtig aufregt, dann spricht er selber platt. Und bei dieser Figur habe ich gedacht, also die muss ein reales Vorbild haben. Ist das so?
Nee, das hat sie nicht. Ich habe aber eine große Faszination für diese alten Dorfschullehrer. Also ich finde diesen Typus des alten Dorfschullehrers so faszinierend. Den gibt es ja auch in der Literatur sehr häufig. Also Kempowski hat ja zum Beispiel wunderbare Dorflehrer beschrieben. Und der Dorflehrer war ja immer eine Figur, die relativ einsam war in einem Dorf. Also neben dem Pastor vielleicht der Einzige, der Hochdeutsch sprach. Der Einzige mit einer sowas ähnlichem wie einer akademischen Ausbildung und so weiter. Und mein Steensen ist eben auch ein sehr einsamer Mann. Und es gibt sehr viele Vorbilder für Steensen in diesen alten wenn man die alten Schulchroniken liest. Ich habe viele alte Schulchroniken gelesen, als ich Mittagsstunde geschrieben habe. Und wenn man diese Schulchroniken liest und sieht, was diese Lehrer aufschreiben und was sie mit ihren Schülern alles machen und wie viel die ihnen beibringen über Natur und Heimatkunde und so weiter. Mich hat diese Figur fasziniert, aber es gab ihn nicht. Ich hatte auch einen Dorfschullehrer, aber der war nicht so wie Steensen.
Apropos Recherche, beide ihrer Bücher verknüpfen ja verschiedene Generationen miteinander. Und immer wieder taucht auch die Kriegsgeneration auf. In Mittagsstunde ist es Sönke Feddersen, unser alter Mann mit dem Rollator, der vom Krieg gezeichnet ist, von der Kriegsgefangenschaft in Russland. Bis heute muss man darauf achten, dass man das Brot dünn genug schneidet. Darauf legt Sönke Feddersen Wert. Im Alten Land erzählen Sie von einer ostpreußischen Frau, die geflüchtet ist und auf diesem Bauernhof, um den sich die ganze Geschichte dreht, ja, eine neue Heimat findet, in Anführungszeichen. Diese Recherche in der Kriegsgeneration, ist das auch persönlich motiviert? Gibt es in Ihrer Familie auch etwas, was Sie vielleicht sozusagen über die Recherchen herausfinden wollten? Oder war das wirklich einfach ein Teil Fiktion, der mit zu diesem Buch gehört?
Ja, beides. Einerseits leben wir ja alle mit diesen alten Leuten, die den Krieg erlebt haben, aber nie darüber gesprochen haben. Also ich glaube, jeder von uns kennt diese alten Männer, den Opa oder den Onkel, diese Generation von alten Männern, von denen man wusste, sie haben wahrscheinlich sehr schlimme Sachen erlebt, vielleicht auch schlimme Sachen getan. Sie waren im Krieg, sie haben über diesen Krieg nie gesprochen, jedenfalls nie mit uns, vielleicht untereinander, wenn sie ihre Kartenclubrunde hatten, dann sicherlich. Aber mit diesen schweigenden Männern und Frauen sind wir ja groß geworden. Und mich hat natürlich immer die Frage umgetrieben, wie wird man so? Also was muss man dann alles verschweigen? Oder wie werden Menschen zu denen, die sie sind? Und habe mir dann diese Biografien sozusagen zurückgerechnet. Aber ich habe auch keine Fluchterfahrung in der Familie oder so, das gibt es bei uns nicht.
Wirklich. Aber Sie haben dann recherchiert, sind Sie auch nach Ostpreußen gefahren? Weil die Figur der Hildegard von Kramke ist sehr überzeugend.
Ja, ich habe da sehr viel recherchiert. Ich hatte vorher für den NDR viele Sendungen gemacht über Flüchtlinge. Bei Schleswig-Holstein, eines der Bundesländer, ist mit dem höchsten Flüchtlingsanteil nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte ich öfter diese alten Flüchtlingsehepaare zum Beispiel interviewt. Und mich hatte das Thema schon immer fasziniert. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel recherchiert. Bin dann durch Masuren auch mal gefahren und so weiter. Aber auch das war wirklich Recherche.
Diese ostpreußische Familie, diese ostpreußische Frau findet auf dem Hof dann eine neue Heimat, beziehungsweise deren Tochter eigentlich, die Vera, auch eine ganz schräge Figur aus dem Roman Altes Land. Welche Bedeutung hatte das Haus für Sie, dieses alte Bauernhaus, was so langsam verfällt? Das spielt eine große Rolle und da drin gibt es eine Inschrift, die auch zwei- oder dreimal auftaucht, die müssen Sie sagen.
Ja, die Inschrift lautet, dit Hus ist min und doch nicht min, den Normi kommt, nennt auch noch sin. Das heißt, dies Haus ist meins und doch nicht meins, der nach mir kommt, nennt es auch noch seins. Und das war ein Spruch, den ich mal gesehen habe im alten Land an einem alten Haus. Ich fuhr auf dem Fahrrad auf dem Deich und sah diese Inschrift und es hat mich fast vom Fahrrad gerissen, weil ich das so eindrucksvoll fand, diesen Satz, weil er ja heißt, es ist alles nur geliehen. Ich übernehme das und ich habe die Pflicht, dieses Haus in einem wunderbaren, guten und gepflegten Zustand weiterzugeben, auch diesen Hof. Und die Verantwortung, die daran hängt, einmal zu wissen, ich habe das nur zu treuen Händen, ja. Also ich darf das hier nicht zerstören. Und dieses meins und doch nicht meins, das fand ich einfach eine wunderbare Formulierung und die hat mich sehr durchs Buch getragen, auch beim Schreiben.
Am Ende des Buches stehen so ein paar Widmungen oder Danksagungen und da steht eine Person, von der ich nicht weiß, wer es ist, da steht Dank an, in Klammern der Satz, was kann denn das alte Haus dafür?
Ja, das ist meine Lektorin Claudia Vidoni. Das war so in der ersten Fassung, Altes Land, brennt das Haus ab. Und ich finde den Schluss auch immer noch gar nicht so schlecht. Ich wollte, dass gar nicht erst so was wie ein Happy End-Verdacht aufkommt, sondern ich glaube, das war auch ein bisschen, weil es mein allererstes Buch war und ich dachte, da muss noch so ein bisschen Theaterdonner zum Schluss ran. Ich habe da meiner eigenen Geschichte nicht ganz vertraut und habe also dieses Haus abfackeln lassen und dann fing was Neues an. Und ich finde diesen Schluss auch immer noch interessant. Ich weiß aber, dass meine Lektorin recht hat, als sie sagte, das ist dich die Geschichte, die du erzählt hast. Was kann das Haus dafür? Warum brennt dieses Haus ab? Ja. Sie hatte recht, das wollte ich natürlich 2 Tage oder 3 Tage überhaupt nicht wahrhaben. Wir haben da gesessen und miteinander gerungen und immer über diesen Schluss gesprochen und da kam immer wieder dieser Satz, was kann das Haus dafür? Das Ende meines Buches hatte ich schon geschrieben, aber ich habe über dieses Ende weggeschrieben. Also das, was jetzt das Ende des Buches ist, das hatte ich in meinem Manuskript und habe da noch nicht erkannt, dass es wirklich das richtige Ende ist. Und dafür hat man eine Lektorin.
Dieses Haus wandert dann tatsächlich durch die Generationen. Und eine Generation, die Sie eben auch in den Blick nehmen, sind die so mit 30er, Anfang 40er. Sehr amüsante Kapitel, die in Hamburg-Ottensen spielen. Da geht es um Helikoptermütter und noch einmal die etwas selbstgefälligen Werbetexter und deren Lebensgefühl. Das kommentieren sie oder beschreiben sie sehr ironisch. Und ich habe mich schon gefragt, Sie haben ja auch eine Zeit lang in Ottensen gelebt, sind die Ihnen irgendwann auf den Wecker gegangen?
Ja, das sind sie. Ich bin deswegen auch da weggezogen tatsächlich. Also als meine Tochter ins Laufradalter kam, sind wir auch weggezogen aus Hamburg-Ottensen. Ich konnte diese Art von Familienleben oder diese Spielplatzszenen auch nicht mehr so gut aushalten. Ich hatte auch, glaube ich, nicht wirklich ein Konzept dafür, wie man ein Kind in der Großstadt erzieht. Das kommt dazu. Also für mich war Kindheit so sehr mit Land verbunden, dass ich mir irgendwie nicht vorstelle, wie mache ich das? Ich musste zum Beispiel, wenn ich nach Ottensen ging, die Kita meiner Tochter war in der Ottensener Hauptstraße, wirklich mitten in Ottensen. Und ich musste, um da hinzukommen, von meinem Haus immer durch einen ganz furchtbaren Tunnel, wo so Autos fuhren und immer tote Tauben verreckten und so. Das war für mich wirklich schrecklich. Und ich hatte immer das Gefühl, nee, das ist nicht artgerecht. Also so, da soll ein Kind nicht mit dem Laufrad durchfahren. Und das ist natürlich meine Landprägung, die sagt, nee, hier kann man doch, das geht doch so nicht. Und dann wurde es eben das Haus auf dem Land mit dem Garten. Für das Kind. Und in Ottensen hat man mir das, glaube ich, auch ein kleines bisschen übel genommen, tatsächlich. Aber ich habe ja auch da auf diesen Spielplatzbänken gesessen und wahrscheinlich habe ich genauso rumhelikoptert. Aber es ist eben manchmal eine groteske Situation.
Naja, das sind so diese kleinen Szenen, die einem in Erinnerung bleiben. Also man sitzt im Café oder Sie beschreiben es, sitzt im Café und ein Kind stößt ein Glas Limonade um und das suppt in den Laptop des Nachbartisches und die Mutter hat nichts anderes zu tun, als zu sagen, ach Schatz, pass auf dich auf, ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan.
Genau. Also diese Haltung, Achtung, Achtung, hier komme ich habe ein Kind. Das war in Ottensen teilweise sehr skurril.
Was ich schätze und offenbar eben viele Leserinnen und Leser auch, ist dieser sehr eigene, sehr lakonische, auch ironische Ton. Der kommt, denke ich, aus einem bestimmten Blick auf die Welt. Lernt man das? Ist man so aufgewachsen? Wie kommen Sie zu diesem Ton?
Eine Freundin, die mich gut kennt und auch sich sehr gut auskennt mit Büchern, hat gesagt, dass man eigentlich so einen Ton nur haben kann, wenn man eine Melancholikerin ist. Und das hat sie ziemlich genau getroffen. Ich glaube, es ist eine Art Grundmelancholie, die auch unter meinen Texten liegt. Und ich versuche, die nicht abrutschen zu lassen ins Melodramatische oder ins Kitschige oder ins allzu Gefühlige. Und da hilft mir immer Humor. Also ich brauche den ganz oft als Regulator, um die Dinge nicht zu traurig werden zu lassen auch. Also ich merke immer, dass ich beim Schreiben einen Perspektivwechsel habe, wenn ich denke, kann man daraus, gibt es irgendwas, was an dieser Situation auch komisch sein könnte? Also Heiko Kittelsen zum Beispiel ist ja eine Figur, dieser Sheriff der Brinkable Cowboys, ein unheimlich trauriger Mensch. Das hat mir wirklich in der Seele wehgetan, mir den vorzustellen und dann aber zu sehen, wie er da in seiner Line Dance Verkleidung auf diesem Gasthofboden da vor sich hin stampft, das ist dann, ja, es ist ein kleiner Richtungswechsel beim Denken.
Jetzt ist dieser Grat ist schmal zwischen, sagen wir mal, einer liebevoll ironischen Beschreibung und einer Verspottung.
Ja, genau.
Wie kriegt man das hin, dass man die Figuren nicht denunziert?
Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Also es kann schon sein, dass ich das bei einigen nicht hinbekommen habe. Ich glaube, ich bekomme es meistens hin. Und zwar deswegen, weil ich tatsächlich für diese Figuren eine große Sympathie habe.
Mhm.
Also und niemanden von denen ins Messer laufen lassen möchte. Ich stehe nie über meine Figuren. Ich habe nie das Gefühl, ich schreibe da über irgendein armes Licht oder so, sondern wir haben einen großen Respekt, also alle meine Figuren und auch meine große Sympathie.
Mhm.
Und ich finde das interessant, wie komplex Menschen sind, wenn man genau hinguckt, also welche Geheimnisse Menschen haben, welche Leidenschaften, also dieser Line Dance zum Beispiel, als ich dieses Kapitel geschrieben hatte, sprach ich mal mit meinem jüngsten Bruder drüber und der wohnt noch in dem Dorf und sagt, oh du, Line Dance ist hier bei uns gerade das ganz große Ding. Alle machen Line Dance. Das ist wirklich, und das war mir nicht klar. Also ich habe gedacht, das sind so ein paar schräge Leute, die dann diesen Cowboy-Tanz machen. Aber es ist eine Massenbewegung. Das war mir auch nicht klar. Ich finde das einfach sehr exotisch.
Dort tanzen beide ihrer Bücher atmen so viel Norddeutschland. Von ganz, ganz tief her sozusagen. Wie erklären Sie sich das, dass diese Bücher trotzdem von Flensburg bis zum Bodensee, von der Pfalz bis Frankfurt an der Oder, überall so einen wahnsinnigen Erfolg haben. Oder vielleicht wissen Sie auch was von Ihren Leserinnen und Lesern. Sie treffen die ja oft auf Lesungen. Was kriegen Sie da zurückgespiegelt sozusagen? Man könnte ja auch sagen, Mensch, das ist Norddeutschland, das interessiert mich in der Pfalz nicht.
Ja, das habe ich fast auch erwartet. Gerade bei Mittagsstunde habe ich gedacht, das ist jetzt so ein norddeutsches Thema und so ein norddeutsches Setting. Das kann eigentlich vielleicht nur im Norden funktionieren. Und dann lese ich in Stuttgart und es kommt jemand nach der Lesung und sagt, ich kann das jetzt nicht so gut, aber er sagt, es ist wie bei uns. Und das heißt, das Dorf oder die Beschreibung des Dorfes scheint bei ganz vielen Leuten, egal wo sie leben, was Vertrautes auszulösen. Also alle sagen mir, das kennen wir. Wir kennen das von den Dörfern bei uns. Und das hat mich wirklich überrascht. Also offenbar ist der Kosmos Dorf überall gleich. Und das mit dem Norddeutschen, naja, wenn man sich anguckt, dass auf der ganzen Welt norwegische oder schwedische Krimis gelesen werden, obwohl die Leute ja alle nicht da leben, die sie lesen, sondern denke ich, es ist vielleicht auch eine Landschaft, die man gut beschreiben kann oder in die man sehr viel Literarisches reinlegen kann, diese norddeutsche Landschaft, für mich jedenfalls.
Vom ersten Roman zum zweiten Roman. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich als Schriftstellerin etwas vornimmt, dass man sagt, gut, das erste ist jetzt gut gelaufen, war prima, jetzt kommt das zweite, jetzt möchte ich aber doch ein bisschen was anderes ausprobieren. Also da stellt man sich vielleicht einer neuen Herausforderung. Können Sie sagen, was bei dem zweiten Buch, also bei der Entwicklung, sagen wir mal von Altes Land zu Mittagsstunde, was Sie anders machen wollten?
Ich kann nur sagen, was anders geworden ist. Ich glaube, ich habe noch mehr meinen Ton gefunden und meinen Rhythmus. Und danach habe ich bei Altes Land auch schon geschrieben. Ich habe einen bestimmten Rhythmus im Ohr, wenn ich schreibe. Einen Satzrhythmus und so weiter, so dass ich manchmal sogar Dinge aus rhythmischen Gründen verändere. Also, dass ich einen Plural nehme, wo eigentlich auch ein Singular gut gestanden hätte. Einfach, weil ich denke, es muss rhythmisch anders sein. Und darauf zu vertrauen, habe ich mich bei Mittagsstunde mehr getraut tatsächlich als bei Altes Land. Also ich bin ein bisschen sicherer geworden, was meinen Ton angeht, aber es gibt nicht sowas wie so einen Vorsatz, dass man sagt, jetzt beim dritten Buch, da will ich jetzt mal so und so. So ist es nicht, sondern es ist eigentlich, bei mir jedenfalls, es ist eine Geschichte, von der ich am Anfang nur so ungefähr weiß, wie sie ist und ich ringe darum, sie zu erzählen und hoffe, dass ich sie so erzählen kann, wie sie bei mir mal gemeint war oder wie sie bei mir im Kopf klingt. Aber es gibt nicht diesen Vorsatz oder diesen Plan, so, und jetzt Buch 3, da mache ich jetzt mal eher so ein bisschen was. Nee, es ist vielmehr ein Kampf wirklich mit dem Thema und dann mit diesen ganzen Entscheidungen, die man zu treffen hat. Wer ist meine Hauptfigur? Aus welcher Sicht erzähle ich das? Erzähle ich chronologisch oder nicht? Diese ganzen Entscheidungen. Aber die gibt die Geschichte vor, glaube ich. Also die Geschichte entscheidet darüber, wie sie geschrieben wird.
Wenn Sie jetzt in Ihr Heimatdorf zurückgehen als erfolgreiche Schriftstellerin, sagen dann die Leute, Mensch, da kommt die Dörte. Was macht die jetzt eigentlich Richtiges?
Das ist lustig, das ist mir wirklich bei einer Lesung bei Landfrauen neulich passiert, dass ich gelesen habe aus meinem Buch und dann kam nachher in einer Gesprächsrunde eine ältere Dame und sagte, Mensch, das ist ja so schön mit deinen Büchern, aber was machst du eigentlich beruflich? Und das fand ich so eine schöne Frage. Und bei mir im Dorf ist das alles, ja, die wissen das und sagen, Mensch, das habe ich neulich was in der Zeitung gelesen oder so, aber dann ist es wieder komplett irrelevant. Das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin Dörte Schlosser, so wurden wir genannt. Man hatte im Dorf ja keine, man heißt nicht Dörte Hansen oder Sönksen oder sonst was, sondern man heißt so wie die Familie. Und meine Familie hieß Schlosser, weil mein Vater eben diese Werkstatt hatte. Und ich bin Dörte Schlosser und das werde ich auch immer bleiben.
Vielen Dank, Dörte Hansen oder Schlosser, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.